Team Hoddle, der Krypto-Podcast von Robby Boucherie und Philipp Steuer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Team Hoddle, dem Krypto-Podcast, wie immer mit Robby.
Hallo zusammen.
Und mir, dem Philipp. Mensch, Leute, wir hatten letzte Woche hatten wir eine kleine Pause eingelegt, weil wir vollkommen im Rausch waren, welcher Art und Weise auch immer, weil es uns endlich final auf Spotify gibt. Da sind wir mega happy drüber, yeah. weil ich habe eine Twitter-Umfrage gemacht und irgendwie 65% so Spotify, nur da haben wir nur noch Podcasts, mega krass. Und ich möchte da an der Stelle auch meinen Dank aussprechen an Ben von Podigy, denn da haben wir jetzt unseren Podcast gehostet. Es gibt keine Affiliate oder sowas, von daher ich profitiere gerade nicht von der Werbung. Ich bin einfach nur happy über den Support, weil Spotify so eine kleine Zicke ist, männlich, weiblich, neutrum, und sagt, wir nehmen nicht jeden. Und da sitzt irgendwie jede Woche ein Typ oder eine Dame, die einmal pro Woche neue Podcasts hochspielt, aber auch nur, wenn man da specialmäßig irgendwie ein Sternchen am Namen hat. Keine Ahnung. Er hat das auf jeden Fall für uns möglich gemacht. Vielen Dank, lieber Ben. Ja, und wie fühlst du dich jetzt so als Spotify-Star, lieber Robby?
Ja, es ist eine neue Ära in meinem Leben hat begonnen.
Sprechen dich schon die Leute auf der Straße an.
Ja, ja, das ist, also beziehungsweise sobald ich rede, so an der Kasse, so, die Stimme kenne ich.
Oh, das ist hier von Team Hoddle, ne? Ja, ja, und dann sagst du, ja, sorry, heute keine Autogramme,
genau. Tut mir leid.
Ich muss noch grillen oder so. Ja, Wetter ist ja auf jeden Fall besser als der Markt.
Das ist kann man ganz gut zusammenfassen, wobei das ist ja auch wieder hier so in der Analogie, also hier fängt es gleich an, beziehungsweise es scrollt gerade hier im schönen Tübingen. Donner beginnt und vielleicht ist das jetzt auch so das Intermezzo wie auf dem Markt. Es ist nur ein Gewitter, was wieder vorüberzieht und so sehen wir das
oder, bei den auch. Oder, Robby, ist das Lightning Network?
Oh, Bitcoin, ja, oh, was da das kündigt sich an.
Ja, mit ordentlich Blitzen. Ich habe dir das ja vorhin schon gesagt, off-record, jetzt kann ich es zum on-record sagen. Ich bin total happy, weil ich habe jetzt zwei Podcast-Mikrofone, weil meine Frau und ich jetzt da meinen aufnehmen. Aber das bringt mir jetzt die Freiheit, dass ich, egal wo ich bin, also gerade bin ich immer noch in meiner Wohnung, aber halt in einem anderen Raum aufnehmen kann, was es für mich noch ein bisschen entspannter und flexibler macht, als mir immer den Schreibtisch meiner Frau zu verwüsten. Von daher eigentlich ja alles sehr positiv. Und ich möchte direkt mit etwas privaten, / businessmäßigen starten, was dich auch betrifft, lieber Robby. Denn
gespannt.
Ich habe gesehen, du warst am Donnerstag und am Freitag, glaube ich, oder Mittwoch und Donnerstag, ich weiß nicht, warst du in Amsterdam bei The Next Web Conference. Und ich war da vor einem Jahr und habe dort Gary Vaynerchuk nur an dem einen Tag, am nächsten Tag bei Casey Neistat, da war ich aber nicht mehr da, aber die hat mir so ein Ticket als Social Media Influencer in Anführungsstrichen geschenkt, was ich mega geil fand. Und ja, ich fand von dem Jahr fand ich das, was The Next Web da macht, ziemlich, ziemlich geil. Du warst dieses Jahr da. Wie war es denn? Irgendwas Spannendes für diesen Podcast mitgenommen vielleicht?
Ja, auf jeden Fall, genau. Ich war die letzten beiden Wochen ein bisschen unterwegs und hatte so ein totales Kontrastprogramm. Letzte Woche, wie gesagt, Amsterdam, davor die Woche Kasachstan, kann ich gleich auch mal ein bisschen was zu erzählen, aber
die Drogengeschäfte aufrechterhalten.
Ja, genau. aber genau, Amsterdam, The Next Web, also ich habe ja schon mal erwähnt, so mein Job beinhaltet auch unter anderem Tech-Konferenzen zu organisieren, zum Beispiel den Pirate Summit, der jetzt bald wieder in Köln ansteht. Oder
wann genau ist der?
Das ist 3. bis 5. Juli in
Köln. Wo finde ich Informationen?
Und genau, also den mache ich und Fintech-Konferenzen und so weiter. Und da ist man natürlich auch irgendwie mal auf anderen Konferenzen unterwegs und schaut sich so an, was die anderen so machen. Next Web ist, wie gesagt, große niederländische Tech-Konferenz. Wir haben tatsächlich, Philipp, haben wir beide uns ja kennengelernt auf der Next Web New York. Fällt mir gerade ein.
Stimmt, ja.
Das war auch
genau,
Next
genau,
Web.
In New York, stimmt, da haben wir... Genau, ja, genau, wir haben uns kennengelernt. Aber für mich hat The Next Web, ist für mich, weil er auch der Boris ist der Holländer.
Ja, der ist Holländer.
Genau, der Chef, der ist ein bisschen extravagant, ein bisschen fancy, schmancy, aber ich finde den irgendwie ziemlich cool und ich fand auch den Matt Navarra, den ehemaligen Social Media Head, der jetzt eine eigene Butze aufmacht, fand ich alles immer super hart sympathisch und es hat mich sehr gefreut, dass so nah zu Deutschland so eine coole Tech-Konferenz ja, ist, die mal so ein bisschen diese ganze scheiß langweilige Pisse, die man ja oft da findet. Ich meine, der Pirate Summit sticht da zum Glück auch raus und das sage ich nicht nur, weil ich dich mag, aber sonst hast du viel diese schrecklichen Konferenzen und das Ding sticht halt einfach raus, was so Digitalisierung angeht, Uber-Leute, Speaker, das fand ich ziemlich geil und ich habe gesehen, du warst da, was war denn so deine Top 3 Keynotes oder was hast du da mitgenommen, was du cool fandest?
Also ich fand erstmal cool, also die Leute, die es jetzt nicht wissen, was es ist, eine große Tech-Konferenz bringt knapp 15.000 Leute zusammen. Das war echt beeindruckend, was die da auf die Beine stellen. Also 15.000 Teilnehmer. Es war so wirklich Festival-Atmosphäre. Das meiste war draußen. Sehr, sehr coole Bühnenaufbauten. Wirklich beeindruckend.
Ich Ich habe noch gelesen, gab es heute, dass ihr dazwischen
nee, alles gut.
Taxifahrer, der hat irgendjemand auf Twitter hat den zitiert und meinte, yo, der Taxifahrer, der hatte gesagt, yo, wir haben, uns wurde gesagt, das sind 15.000, aber es fühlt sich an wie 60.000. Ja, weil du schon, es ist halt echt so ein bisschen wie das Techie Rock am Ring, so ein bisschen, ja, aber natürlich, aber in schicki und digital und cool.
Ja, genau. Es gibt da in der, also es gibt ja noch den Web Summit, der hat tatsächlich so um die 60.000 Leute, das ist nochmal größer in Lissabon. Aber das ist auch, da sind mittlerweile auch sehr viele große Firmen. Nextweb ist tatsächlich noch so ein bisschen mehr, kleinere Startups, Tech-Firmen, Marketing-Firmen, Kommunikationsleute, sehr viel Kreativbranche so versus so ganz Deep-Tech-Branche. Aber es ist, auf jeden Fall spannendes Potpourri an Menschen. Und diese Woche fand ich es besonders krass, weil, parallel noch so viele andere Konferenzen. Also in Paris war die Viva Tech, wo auch der Mark Zuckerberg gesprochen hat. Es war in Estland Latitude, es war in Malta Malta Tech, es war das Pioneers Festival in Wien, auch mit über 2000 Teilnehmern. Da waren auch Freunde von mir. Also waren super, super viele Konferenzen und dann trotzdem noch irgendwie 15.000 Leute da zusammen zu bekommen, war schon beeindruckend. Was habe ich mitgenommen? Es waren tatsächlich auch viele Krypto-Sachen so auf der Bühne. Und besonders spannend war einmal Tim Draper, der Venture Capitalist aus den USA, der dadurch bekannt geworden ist, dass er sehr früh auch auf Bitcoin gesetzt hat und unter anderem derjenige war, der den amerikanischen das FBI hat ja damals Silk Road zugemacht, diesen illegalen Marktplatz und da irgendwie einige Tausend, Zehntausend, ich weiß gar nicht wie viele Bitcoin quasi beschlagnahmt. Also sie haben Festplatten gefunden, auf denen sehr viel Bitcoin drauf waren.
Man kennt das,
ne, hat man da. Also da waren auf jeden Fall die Private Keys, die wussten damit nichts anzufangen, die haben die, glaube ich, 2015 haben die, glaube ich, versteigert und zu einem jetzt lächerlichen Preis, aber der Tim Draper war das, der die gekauft hat damals, also der die Haupt ersteigert hat.
Stimmt, jetzt sagt die, ja, sorry, ich wusste aber nicht mehr, dass er das war. Geil, was hat der so erzählt?
Der hat, was er erzählt hat, war sehr, sehr high level. Ich war erst ein bisschen enttäuscht von seiner, so ein Interview mit einer Bloomberg-Moderatorin.
Ah, ja.
Und es war erst so sehr, sehr, sehr high level, also was bestimmt schon für einige spannend war, aber er hat so Future of the World, gemacht, aber was dann sehr, sehr geil war, er hat geendet und das könnt ihr sich euch alle nochmal angucken. Ich habe es zumindest teilweise gefilmt und auf meinem Twitter veröffentlicht. Er hat einen Bitcoin-Song, den er anscheinend selber geschrieben hat, gesungen auf der Bühne.
Und,
ja, es war sehr, sehr amüsant. Also er hat so
geil.
Irgendeine bekannte Melodie, mir fällt es gerade nicht mehr ein, aber hat er auf jeden Fall da so We Wanna Change the World with Bitcoin und blablabla und sehr, sehr, aber auf eine sehr, sehr amüsante, lustige Art und Weise und eben nicht nur so, es war so eine gestagte Frage, hatte vorher es mit der Moderatorin anscheinend abgesprochen, was sie ihn fragen soll. Und dann hat er da auf die Frage ist auf einmal aufgestanden und holte sein Handy raus und so, oh, ich muss jetzt mal auf meine Notizen schauen und hat losgesungen, aber auch nicht so mal so 30 Sekunden, sondern so voll Awkwardness einfach so 3,5 Minuten gesungen.
Geil,
ey. Ja. Das war cool und dann fand ich auch besonders cool war der Gründer.
Das aber auch, ich möchte auch irgendwann mal die Popularität besitzen, dass ich einfach mit meiner Weirdness einfach auch irgendwie ganz schrecklich singe und mir dann einfach denke, ja, ist mir scheißegal. Ihr kriegt A, Kohle dafür und B, ihr sitzt hier und keiner von euch wird aufstehen. Deshalb nutze ich die letzten 3 Minuten, um jetzt irgendwie noch mein eigenes Lied zu singen.
Exakt.
Viel Spaß.
Ja, also und er hat es auch tatsächlich hinbekommen, dass die Leute dann nachher im Chor mitgesungen haben. Das war schon besonders. Nee, und dann anderes Highlight, der CryptoKitties Co-Founder auf der Bühne. Das war auch cool. Also das war tatsächlich sehr spannend, weil er so sehr klar gesagt hat, ey, wir meinen das alle nicht ganz so ernst, also wir machen das gerne, aber unser Hauptziel war, überhaupt mal quasi Leuten die Blockchain näher zu bringen, dadurch, dass sie selber erfahren können. Das fand ich einen ganz coolen Ansatz. Also er sagte so, es wird so viel geschrieben und geredet und alles ist immer direkt Finanz, Finanz, Finanz und das Thema muss viel mehr in die breite Öffentlichkeit und deswegen haben wir daraus so ein Spaßspiel gemacht, was im Grunde genommen jeder checken kann, was so einfach wie Pokémon oder Yu-Gi-Oh! Ist das war so die Motivation dahinter, das zu launchen. Das fand ich auch spannend zu hören und super sympathischer Typ. Also waren und dann auch viele andere Highlights, also vieles, vieles Kleines war auf jeden Fall eine spaßige Konferenz, gute Zeit in Amsterdam.
Voll gut, ey. Da hast ja einiges mitgenommen. Finde ich sehr schön. Wo wir gerade bei dem persönlichen Stuff sind, ich wollte die heutige Ausgabe des Podcasts auch dazu nutzen, nochmal kurz eine Thematik aufzugreifen, die in der Telegram-Gruppe von mir / uns so ein bisschen aufgebrodelt ist. Da gab es vereinzelt ein paar Stimmen, so ein bisschen negative Stimmen, die gesagt haben, dass die sozusagen die Empfehlung meinerseits, wenn ich zum Beispiel sage, hey, die Coin finde ich gerade cool, ne, wir haben ja von Anfang an gesagt, wir empfehlen Coins, wir sagen aber auch, wenn wir selber drin sind und jeder kann selbst, sollte, also muss selbst entscheiden, ob er da reingeht oder nicht, dass das in letzter Zeit so ein bisschen zu dick war, aber auch nur deshalb meinerseits, weil viele, die damals der Empfehlung gefolgt sind, ich natürlich da mich ein bisschen in der Pflicht sehe, dann Leuten darauf hinzuweisen, was so gerade sich an News tut. Und ja, an der Stelle gab natürlich auch viele, die Mehrheit, sagen wir, hat auf jeden Fall gesagt, ey, danke und passt alles, macht dir keinen Kopf. Aber auch da an der Stelle nochmal der Hinweis, A, wir waren von Anfang an transparent und B, wenn wir Empfehlungen machen, dann stecken wir, also ich zu meinem Teil, du auch, weiß ich, gehen dann selbst in Empfehlungen nach. Wenn da irgendwas nicht funktioniert oder irgendwie fällt, dann sind wir in erster Linie mit dran.
Genau.
Und auch nochmal genau zu der Geschichte Pump and Dump, was halt bei der Größe, die wir besitzen, also das ist ungefähr so, wie wenn wir als Fliege versuchen, durch eine Glasscheibe zu fliegen, die kaputt zu machen. Wir haben keinerlei Auswirkungen auf den Markt.
Exakt.
Das ist komplett, das hat mich ein bisschen geärgert. Ich habe die Leute, die das auch gesagt haben, direkt angesprochen, habe gesagt, hey, ihr könntet das ja auch einfach direkt bei mir äußern. Da kam aber nichts mehr. Hm. Und das mag ich überhaupt nicht, weil das ist so ein bisschen wie Fenster aufmachen, auf die Straße schreien und direkt das Fenster zumachen und sich nie und die Rollladen runtermachen. Fand ich uncool. Du wolltest da, glaube ich, auch noch was zu sagen.
Ja, genau. Also ich habe mich jetzt auch irgendwie geärgert, das zu lesen. Im Grunde genommen, ich finde kritische Auseinandersetzung gut. Und da waren ja auch ein paar Beiträge, die fand ich super wertvoll, wo Leute einfach selber sagen, so, hey, hier, das, was ihr da im Podcast erzählt, das glaube ich nicht, sehe ich anders. Und aus den Gründen, sowas finde ich klasse, mega. Super, also mega gut, dass Leute da Zeit reinstecken, weil A, wahrscheinlich liegen wir nicht immer richtig, B, ist eine zweite richtig. Meinung immer gut. Und schade ist nur, wenn dann irgendwie so Anschuldigungen kommen, was ja vor allem so ein bisschen gegen dich gerichtet war, irgendwie, dass du da quasi bewusst irgendwie einen Scam verbreitest und da noch selber dran profitierst. Ich als die, in Anführungszeichen hier, in dem Moment quasi nicht-du-Person in dem Ganzen kann auch nochmal bestätigen, dass keiner von uns beiden das in dem Sinne macht, als was wir empfehlen. Hängen wir, wenn überhaupt, haben wir quasi selber Skin in the Game, weil wir selber mit investiert haben. Und was wir nochmal betonen, nichts von dem, was wir sagen, sind Investment-Empfehlungen. Wir sagen nur, was wir selber gut finden. Und wenn das Leute gut finden, dann ist das schön. Und
wenn ich eins das letzte Jahr über gelernt habe, nämlich viel mit Krypto mache, ist, dass egal, ob es große Trader gibt, egal, wer irgendwelche Empfehlungen gibt, die besten Sachen, Investments habe ich gemacht, die ich nach meinem eigenen Bauchgefühl und meiner eigenen Recherche getroffen habe. Wenn immer ich mich komplett auf jemanden verlassen habe, habe ich auch aus Faulheit gemacht, ging es meistens nicht so gut für mich aus. Und deshalb auch nochmal selber, wenn wir was sagen, auch wenn wir mega hyped sind, glaubt nicht alles, glaubt von keinem was, macht selbst die Recherche. Und wenn ihr dann investiert habt, dann sollte man sozusagen auch, ja, es, ein Trader sagt, hast du schon auf Twitter immer, wenn du die Hitze in der Küche nicht erträgst, dann solltest du wieder aus der Küche gehen.
Genau.
Ja, also ne, das ist, und ich habe das auch in der Gruppe noch geschrieben, der ganze Kryptomarkt ist vergleichbar wie mit Einradfahren auf einem Hochseil und dabei Kettensägen jonglieren. Kann super geil sein, wenn man es schafft, sind alle Helden. Wenn man aber, die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze nicht so gut ausgeht, sind immer hoch, hohes Risiko. Jeder sollte das wissen.
Genau.
Und von daher...
ich glaube, was vielleicht auch nochmal wichtig ist zu erwähnen, also... wir beide verdienen hiermit kein Geld, also
nee.
Auch und das ist auch gar nicht schlimm, so ist auch gar nicht die Absicht gewesen. Also vielleicht, wenn der Podcast irgendwann mal riesig groß wird, dann kann man hier mal irgendwie positive Werbung schalten und damit Geld verdienen. Aber das ist war nie das Ziel, ist es momentan nicht das Ziel. Wir haben sogar im Gegenteil noch ein paar Ausgaben, jetzt nicht viel, will jetzt auch hier nicht rumheulen, aber das Podcast-Hosting und die Software, die wir nutzen und so weiter, sind monatlich ein paar Euro. Aber genau, wir verdienen hiermit kein Geld, haben wir auch gar nicht vor. Das heißt, wir haben auch und wir versuchen es aber auch nicht irgendwie heimtückisch wiederzuholen von irgendwem anders, sondern das ist unser kleines Hobbyprojekt, was uns beiden Spaß macht und freuen uns, wenn andere auch Spaß daran haben. Aber mehr und nicht weniger ist das.
Genau, und ganz ehrlich, ich habe keinen Bock auf, also ich bin ein sehr positiver Mensch und ich kann, wie du schon sagtest, ich finde es immer geil, wenn jemand sagt, hey, ich habe eine andere Meinung, weil, oder ich finde das nicht so gut, weil, aber sobald das weil fehlt, geht mir die Meinung gehörig auf den Sack, weil das ist dann einfach nur, Leute, die sagen, das ist, finde ich blöd und aber kein gutes Gegenargument haben und das hilft keinem weiter, das versaut mir den Tag, euch macht's auch nicht besser, es macht keinen besser und ich mag einfach Positivität und finde ich schön, dass wir da am selben Strang ziehen. Genau, das dazu. Nochmal übrigens kurz, du hattest, dass ihr angesprochen habt, dass der Mark Zuckerberg auch irgendwo gesprochen hat. Ich glaube, der hatte auch so ein Speaking-Gig vom EU-Parlament, oder?
Ja, ja, genau, der wurde...
Und eine Selfie-Session und so, ne?
Ja, das war auch geil. wir haben schon mal darüber berichtet, als der hier vom vor dem amerikanischen Senat gesprochen hat, genau sowas, oder vom Ausschuss wiederum des Senatsrepräsentantenhauses, die ihn dazu befragt haben, was Facebook da so macht. Und jetzt genau hat ihn das EU-Parlament auch vorgeladen. Das war wohl so, ich habe es tatsächlich mir nicht im Detail angeguckt, das Video. Mir geht diese ganze Debatte auch irgendwie gerade ein bisschen, ja, nicht auf den Sack, aber es ist, ja, man muss jetzt auch nicht da sich ewig mit beschäftigen mit Facebook und rumheulen und wie auch immer. Das ganze Datenthema kommen wir gleich vielleicht nochmal zu, ist ja sowieso gerade heiß. Aber heiß. Es war wohl eher Blamage fürs EU-Parlament, so an den Kommentaren, die ich so gelesen habe. Also die Fragen, die sie gestellt haben, waren wohl alle, also die haben allein von der Redezeit irgendwie so, waren das wohl mehr Reden und Aussagen als Fragen. Und das hasse ich ja generell immer, wenn Leute so gerade dieser Moment bei Konferenzen oder Vorträgen oder sowas, wenn jemand dann so danach so, ich hätte da mal eine Frage und dann eigentlich so einen zweiten Vortrag hält und denkst du, Alter. Und so war das wohl auch beim EU-Parlament. Also die Parlamentarier wollten sich da wohl alle ein bisschen profilieren und haben viel geredet und wenig gefragt und dann nachher noch schöne Selfies mit Mark Zuckerberg gemacht. Und ja, interessant.
Das fand ich, das mit dem Selfies fand ich besonders geil und dass scheinbar Facebook ja die Fragen vorher ausgesucht hat. Das wirkte so ein bisschen wie ein Filmstar oder so ein Movie-Star gibt halt ein Interview, aber die Presse muss vorher halt die Fragen offenlegen. Und das fand ich, das ist schon eine starke Nummer. Aber gut, ich bin kein Politikexperte. Ich betrachte das ein bisschen schmunzelnd von außen und denke mir, das mit dem Selfie war großartig. Ja. Ansonsten noch. Wir kommen gleich zum ganzen Krypto-Thema, keine Sorge. Ich wollte nur noch eine andere Geschichte teilen, die mir leid getan hat. Hast du Champions League-Finale gesehen?
Ich habe es tatsächlich nicht geguckt, aber ich habe die Zusammenfassung gesehen.
Alter, und, der Loris Karius, ne? Der tut mir so hart leid.
Ja, der kommt ja hier aus dem Regierungsbezirk Tübingen. Der kommt ja hier so 20 Minuten entfernt von her.
Das ist ein 24-jähriger Junge. Das kann ich endlich mal sagen, weil ich älter bin. Das hat echt keiner verdient. Der tat mir leid. So, ne, der hat auch echt einen schlechten Tag gehabt, ey. Also das wirklich, tat mir wirklich leid, aber immerhin kann er noch als Tordouble, glaube ich, echt gutes Geld verdienen. der sah schon echt spektakulär cool aus. So, lieber Robby, du kriegst direkt hier wieder warme Dusche, weil du wunderschön vorbereitet hast. Genau, ein Thema, was ja, glaube ich, jedem, der halbwegs digital in Deutschland unterwegs ist, mindestens einmal begegnet ist, das Schreckgespenst, DSGVO, richtig?
Ja, ne? Ja.
Oder GDPR. Und da hast du großartig geschrieben, was heißt das jetzt eigentlich für die Blockchain? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ich war nur mega angenervt, dass ich jetzt alles aktualisieren musste und bin deshalb froh über den Datenschutzgenerator von Rechtsanwalt Thomas Schwenke. Grüße an Thomas, wir kennen uns persönlich. Geiles Ding, was, glaube ich, vielen Leuten, die keinen Bock hatten, 500 Euro einem Anwalt in den Arsch zu schieben, gerettet hat. Kann ich nur empfehlen, falls ihr nachrüsten wollt. Aber mehr habe ich mich nicht damit beschäftigt. Ich weiß, klar, Datenverarbeitung, aber es hat ja abstruse Ausmaße angenommen, sowohl bei Ärzten, bei Partys. Ich glaube, auf einen Seite Datenschutz ist wichtig. Die ganzen scheiß Newsletter kriege ich jetzt nicht mehr. Aber, Alter, das hat ja unfassbare Ausmaße angenommen. Ja. Glaube ich, auch echt zu Schäden, zu Wirtschaftsschäden geführt.
Ja, ist schon krass. Ich meine, die an denen das tatsächlich vorbeigezogen ist, glaube ich jetzt mal nicht, dass irgendwer war. Aber die EU hat eine Datenschutzgrundverordnung, General Data Protection Regulation, in Kraft gesetzt. Das Ganze ist immer so lustig, weil das ist jetzt am 25. Mai, also letzten Freitag, in Kraft getreten. Das Ganze war seit 2012 in der Arbeit und stand seit 2016 fest, wie genau es sein wird. Das heißt, alle Unternehmen und Firmen und was auch immer hatten eigentlich seit 2015, 2016 Zeit, sich daran zu halten. Oder sich darauf vorzubereiten, sich daran zu halten. Und erst ab Freitag tritt das dann offiziell in Kraft. Aber das ist alles eigentlich ein alter Schuh. Und das Lustigste daran, oder das heißt lustig, aber das im Grunde genommen für uns Deutsche ändert sich noch weniger, weil unsere, ich glaube, das Datenschutzgesetz oder was, das Deutsche, was nicht auf EU-Ebene, war sowieso schon eigentlich genauso. Das heißt, ganz viele waren die ganze Zeit, haben da gegen im Grunde genommen verstoßen. Was neu ist, ist das jetzt, also so, das ist tatsächlich so, alle regen sich irgendwie auf und dann so, ey, ja, in Deutschland gelten ziemlich genau die gleichen Regeln seit 5 Jahren oder sowas.
Das haben wir, danke Merkel, das haben wir nicht gewollt. Genau.
Nee, aber was Neues sind halt die großen Strafen, blablabla, brauchen wir auch gar nicht in die Tiefe reinzugehen, aber ich habe tatsächlich auch sehr, sehr viel, sowohl für jetzt die Firma, wo ich jetzt gerade bin, als auch so eine Studentenorganisation, wo ich noch helfe, da haben wir auch über Datenschutz viel dann gesprochen und auch einige Änderungen vornehmen müssen an der Website. Das war schon super viel Aufwand. Das ist immer so ein bisschen schade, weil ich glaube, das Problem ist, dass es bestraft vor allem kleine Unternehmen, Vereine, Einzelkaufleute und so weiter sehr stark, weil die auf einmal im Verhältnis zu dem, was sie tun, deutlich höhere Ausgaben für Umrüstung der Website, Anwälte etc. ausgeben müssen im Verhältnis zu den großen Firmen, die dafür einfach halt irgendwie eine Rechtsabteilung haben und so. Das ist halt das, was irgendwie wieder mal schiefgelaufen ist an dieser Regulation. Grundsätzlich ist aber, glaube ich, sind viele Sachen daran gut. Was aber interessant ist, und das ist jetzt, kommen wir mal zum Blockchain-Thema. Ich habe mich das selber gefragt und dann so ein bisschen rumgegoogelt und mal Artikel gelesen, die sich damit beschäftigen. Viele der Grundsätze in dieser neuen Verordnung oder auch alten Verordnung, wenn man das Deutsche einfach nimmt, widersprechen so gefühlt auf den ersten Blick dem, was irgendwie Blockchain verspricht oder an Transparenz an Daten möglich macht. Weil zum Beispiel steht da drin, dieses berühmte Recht auf Vergessenwerden. Also man hat das Recht, dass Daten, die über einen existieren, jederzeit gelöscht werden. Das ist ja auch bei Google so, du kannst da hingehen und sagen, hey, da steht, da ist irgendwie ein Bild von mir, was ich nicht will, was im Internet ist, dann hast du das Recht darauf, dass es gelöscht wird. Und da sind noch andere Sachen, so wie Privacy by Design ist jetzt ein neuer Grundsatz, den man als Unternehmen haben sollte, und Privacy by Default, dass quasi grundsätzlich Daten, die nicht nachweislich wieder gebraucht werden, über dich gelöscht werden. Bisher ist ja so, jede Firma irgendwie, die irgendwas mit dem Internet zu tun hat, die rafft sich quasi alles über dich zusammen, was sie nur kann. So, oh, der hat auf diesen Button geklickt am 19. September 2011. Das speichere ich mal ab. Und das ist eben jetzt erstmal anders. Das heißt, man darf sowas nicht mehr, außer man hat einen begründeten, also außer man hat einen wirklichen Grund, der zur Vertragserfüllung nötig ist. Also zum Beispiel, dass du halt die Daten speicherst, was deine Rechnungsadresse ist, klar. Oder eben der Nutzer hat eingewilligt. Was jetzt so ein bisschen dazu führt, dass Leute halt einwilligen, dass noch mehr persönliche Daten, weil die Leute sagen, okay, dann lass mir jetzt einfach die Einwilligung geben. Und das ist so ein Button auf der Website, klicken die Leute jetzt okay. Aber das widerspricht natürlich so ein bisschen dem Gedanken von der Blockchain, weil in der Blockchain ist ja erstmal so, Daten können halt, wenn sie einmal da drauf sind, nicht mehr verändert werden. Und das ist ja auch das der Sinn und Zweck des Ganzen, dass keiner hingehen kann und sagen kann, oh, mein Kontostand ist jetzt richtig anders, oder ich will, dass mein Konto da nicht mehr auftaucht. Und genau, das widerspricht dem so ein bisschen. Das war für mich jetzt spannend. Da gibt es auch noch keine klare Lösung. Da gibt es einige Meinungen zu, wie das vielleicht aufeinandergebracht werden kann. Das Spannende ist aber, grundsätzlich wollen eigentlich beide Schulen, so die Blockchain- und Decentralized-Schule, mit Gedankenschule und die Privacy-Schule, wollen im Grunde um das Gleiche, wollen weg von zentralen Horten von Daten, die auch somit Macht bedeuten, hin zu einer Befähigung und Bemächtigung des Nutzers. Da wiederum ist irgendwo, sind diese beiden Gedanken wiederum relativ gleich.
Tja, aber das klingt doch dann insgesamt jetzt gar nicht, also alles wieder wie immer wilder, als es eigentlich ist.
Ja, also was spannend ist, es gibt jetzt so ein paar Sachen, was ich gelesen habe, wie bringt man das aufeinander? Also man sollte vielleicht jetzt nicht private Daten offen auf der Blockchain speichern, weil das kann man halt dann nicht mehr löschen. So. Also Blockchain-Lösungen, die Daten direkt offen speichern, gibt's aber sowieso oft nicht. Nur die Frage ist, wie weit greift das? Gilt es auch für verschlüsselte Daten? Also auch wenn, natürlich liegt meine E-Mail nicht oder mein Passwort nicht in Klarform irgendwo vor, sondern hoffentlich oder normalerweise verschlüsselter Form, wenn das ist. Meistens sind ja auch die Daten auf der Blockchain verschlüsselt und nicht offen sichtbar, aber gilt auch mein Recht auf Vergessenwerden auch für verschlüsselte Daten? Und wenn ja, dann gibt's zum Beispiel jetzt Ansätze, wo man sagt, okay, man hat so Trusted Hardware, wo die eigentlichen Daten gespeichert sind, und was die Blockchain dann total gut machen kann, gerade im Lichte von GDPR, ist ein dezentrales Nutzermanagement zur Verfügung stellen, dass du eben nicht zu einer zentralen Instanz gehen musst und sagen musst, hey Facebook, lösch meine Daten, sondern die Blockchain regelt quasi die Nutzerzugänge, die dann wiederum Zugriff auf diese privaten Daten, die irgendwo doch wieder zentral, aber halt gesichert zentral liegen. Da gibt es so irgendwie Trusted Hardware Ansätze und die Blockchain regelt dann nur den Zugriff, also das User Management. Das kann total spannend sein. Also gibt's vieles Spannendes. Wir können ja mal so, ich habe einen Artikel auf Cointelegraph dazu gelesen. Es gibt viele andere, die dazu schreiben und schreiben werden. Bleibt ein spannendes Thema, aber ich find's auf jeden Fall cool, wenn da Blockchain am Ende des Tages dadurch auch nochmal so einen positiven Aufwind bekommt, weil man merkt, hey, vielleicht ist es eine der Technologien, die uns befähigt, irgendwie so Sachen wie GDPR besser umsetzen zu können.
Sehr schön. Mensch, da haben wir heute allein, also schon jetzt, ich gucke mal kurz hier auf den Tacho, schon bei Minute 25 Bildungsauftrag für heute, check.
Check.
So, aber jetzt können wir wieder Private Talk machen.
Jetzt ist wieder Quatsch. Genau.
Spaß beiseite. Coinbase Pro Launch und Paradex Acquisition. Ich habe das nur am Rande mitbekommen und habe dann gesehen, dass steht das Ganze in Zusammenhang mit ZeroX, also ZRX. Das ist ZRX mit 0, nee, 0x, genau, steht das irgendwie in Zusammenhang, weil das Ding hat, das ist nämlich plötzlich auch, über das Protokoll hatten wir ja schon gesprochen, dass es halt echt eine gute Empfehlung sein könnte, sich das Ganze mal anzugucken. Aber als dieses Coinbase Pro Launch und Paradex, die Acquisition bekannt, also die der Kauf von Paradex bekannt geben wurde, ging 0x die Coin durch die Decke und ich hatte erst gedacht, die hängen irgendwie zusammen, vielleicht war es aber auch nur ein Zufall.
Also ich weiß tatsächlich nicht ganz genau, wie das damit aussieht. Ich glaube, es gab irgendwie Gerüchte, dass 0x auch auf Coinbase kommt. Ich weiß aber nicht ganz genau, wo das Gerücht herkam. Also wie und ob das zusammenhängt, weiß ich jetzt gerade tatsächlich nicht. Was hinter dieser ganzen Sache, aber also hinter dem Announcement von Coinbase, die haben wieder mal zwei Sachen irgendwann letzte Woche angekündigt, die ich ganz spannend finde, insofern, dass man einfach sieht, dass Coinbase echt Vollgas gibt und einfach eine wirklich große Firma in dem ganzen Kryptomarkt wird und damit auch ein großes Gegengewicht quasi zur sonstigen Tech-Firma.
Ja. So, ich habe gerade, während wir reden, nachrecherchiert. Paradex ist basiert auf 0x.
Ah, okay, perfekt. Cool. Ja, genau.
Also auf dem 0x-Protokoll,
ja,
klar.
Okay, ja, super, umso besser. Dann, das wusste ich nämlich auch nicht. Also Paradex ist ein, wie nennen wir das, eine Relaying-Plattform, die im Grunde genommen ein dezentraler Exchange, wo man die Kryptowährungen nicht auf einen Exchange laden muss, sondern im Grunde genommen der Exchange direkt ans Wallet andockt. Das heißt, man kann auf einmal alle Kryptowährungen, die in seinem Wallet liegen, direkt traden. Dezentral, ohne dass man quasi auf einen zentralen Exchange wie ein Coinbase das laden muss. Und Coinbase hat eben Paradex komplett gekauft. Und das ist natürlich super spannend, weil jetzt waren so Gerüchte, okay, klar, wenn es auf 0x basiert, dann gibt das dem natürlich einen super Boost, wenn diese Technologie jetzt auch von so Spielern wie Coinbase genutzt oder gekauft wird, also oder Technologie, die das nutzt. Und andererseits eröffnet das in Zukunft wahrscheinlich Möglichkeiten, dass man über Coinbase noch viel mehr Kryptowährungen traden kann, ohne dass Coinbase die nativ so unterstützen muss, dass die quasi auf dem Coinbase Exchange liegen. Das ist auf jeden Fall mega spannend.
Aber sehr, 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 sehr cool. Also das hat mich nämlich gewundert gehabt und ich hatte irgendwie gedacht gehabt, das muss irgendwie zusammenhängen, hatte aber noch nicht die Zeit gehabt nachzuschauen. Aber ich habe da einen spannenden Artikel gefunden gehabt, schaut euch einfach meinen Artikel an, der heißt The Exciting Rise of 0x. Hatten wir ja auch schon länger drüber erzählt, den Link packen wir in die Shownotes. Übrigens jetzt auch bei Podigy ein bisschen einfacher das Ganze, zu verwalten. Freue mich sehr darüber. Und ansonsten schaue ich gerade mal, was auch noch spannend ist. Da bin ich, ich kenne die Dame nur durch, glaube ich, die Donald Trump Geschichte. Ne? Ja. Stormy Daniels Videos kann man jetzt mit den Vice Industry Token bezahlen.
Genau, das habe ich so ein bisschen als einen, wir hatten ja immer wieder die Rubrik der Wahnsinn der Woche und da habe ich, genau. Das habe ich da da gelesen. Genau, es gibt die, also wer die Dame kennt, die Stormy Daniels ist diese Pornodarstellerin, mit der Donald Trump angeblich eine Affäre hatte, die dann bezahlt wurde von seinem Anwalt, der jetzt gerade unter anderem von den Behörden in den USA verhört wird, weil er da wohl noch mehr Zahlungen angenommen hat, um zu regeln. Genau, und diese gewisse Pornodarstellerin, die bietet jetzt auf ihrer Website an, dass man auch in Kryptowährungen bezahlt, und zwar mit dem, ich kannte den vorher nicht, habe es dann mal nachgeguckt, und das fand ich ganz, ganz spannend eigentlich, den Vice Industry Token. Hast du davon schon mal gehört?
Nee, gar nicht. Hat das was mit Vice zu tun?
Nee, also es ist einfach nur, ein Vice ist ja so eine, ist ja ein anderes Wort für Sünde auch. Ich glaube, daher kommt das.
Ah, okay.
Also my Vice. Auf jeden Fall, der Vice Industry Token ist eine Kryptowährungsplattform, wie auch immer man es nennen mag, für die Pornobranche. Wo man dafür belohnt wird, wenn man quasi Pornovideos schaut. Und mit diesen Token kann man dann wiederum andere Pornovideos kaufen. Also es ist so ein bisschen.
Nein, das ist Win-Win.
Win-Win. Ja, es ist so Attention Economy, ne? Also wenn du irgendwie, du kannst quasi einen Anreiz dafür geben, Videos zu schauen oder bestimmte andere Formate dir anzugucken auf der Website und dafür dann Token ausschütten und genau, das erzeugt so eine Kombination. Und ich fand das insofern ganz spannend, weil man lacht ja immer über so Anwendungen, so ne, hier irgendwie alles Schmuddelecke. Dabei hat ja die Pornobranche besagterweise schon oft Einfluss auf Technologie und welche sich durchsetzt gehabt. Also es gibt ja diese berühmte Story von warum die VHS-Kassette sich durchgesetzt hat versus Betamax, was das viel bessere Format war, nur weil angeblich, oder ich glaube, die Story ist sogar tatsächlich wahr, weil eben die Pornobranche sich damals dafür entschieden hat, ihre Filmchen auf VHS rauszubringen. Oder es gibt ja auch immer wieder so Zahlen, wie viel Prozent des Internet-Traffics angeblich Porno-Seiten sind. Und also das ist schon eine mächtige Branche, so oder so, egal ob man das schmuddelig, gut, schlecht, wie auch immer findet. Auf ganz, ganz spannend, den Vice Industry Token. Müssen wir jetzt mal im Blick halten.
Sehr schön, Mensch. Da aber jetzt erklärt auch, warum, also wo der Name von Vice kommt, also dem Media Konglomerat.
Ja.
Weil ich die auch ziemlich spaßig finde, aber das erklärt natürlich, die waren ja auch damals mal so ein bisschen punkiger, crazier unterwegs, immer noch teilweise. Aber klar, da ist der Name dann Programm, ne?
Exakt. Ja, die sind ja so ein bisschen in diese Buzzfeed-Ecke irgendwann abgerutscht, aber also zumindest die deutsche Ausgabe, ich weiß ja auch nicht, irgendwie, die haben es nicht, glaube ich, geschafft, eine Kontrolle über die ganzen Länderausgaben zu haben. Die sind teilweise etwas sehr clickbaity, finde ich.
Ja, aber ich fand die Wise-Reportagen immer
ziemlich. Die waren super.
Möchte heute auch noch was zu beitragen und eine andere Coin vorstellen, von der vielleicht noch nicht so viele Leute gehört haben. Direkt vorweg, ich habe noch nicht investiert. Ich weiß nicht, ob das Pump and Dump ist. Wenn das Projekt umgesetzt wird, kann es gut sein. Kann, könnte, hätte, Fahrradkette. Nicht, dass wir am Ende wieder festgenagelt werden. Deshalb nochmal ein letztes Mal die Warnung. Macht eure eigene Recherche bitte. Denkt selber nach. Wir werden das Denken für euch nicht übernehmen. Ein ganz großer, was ist so die, wenn man sich jetzt mal umschaut, Blockchain, Blockchain will ja oftmals Probleme lösen, die es ja eigentlich gar nicht gibt. Und welcher Bereich, vielleicht erinnerst du dich noch, macht denn basierend auf Blockchain Sinn? Also welche Art von Coins, welches Genre von Coins? Boah. Was war Blockchain immer so besonders gemacht, was so Zahlungen und so weiter anging?
Ich fand immer spannend für Mikrotransaktionen und theoretisch so direkte Bezahlung.
Genau, und vor allen Dingen da natürlich im besonderen Hinblick auf Privatsphäre, Privacy Coins.
Ach so, ja.
Die ja logischerweise sowas wie Verge, Monero, Zcash oder Dash, die ja darauf, was du so schön gesagt hast, hier der Murmelsack, wenn man da eine Zahlung, also aktuell, also ist ja, das hat mir auch schon öfter angedeutet, dass Bitcoin oder ETH nur, also nicht wirklich privat sind. Also es gibt ja schon eine History, wo man genau sehen kann, okay, Bitcoin A ist zur Person B, von Person B zu C, D, E, F, G. Das kann man ja schon nachtracken, weil halt eben Transaktionen von A nach B geht. Bei diesen ganzen Privacy-Coins ist es aber oftmals eben so, dass eine Transaktion kommt mehr oder weniger wie in eine Waschmaschine, um es ein bisschen shady zu sagen, oder in einen Murmelsack, um es nett zu sagen, mit anderen Transaktionen, wird da sozusagen ein bisschen rumgewirbelt und dann am Ende kriegt trotzdem der Kollege B seine Kohle oder seine Coins, aber der sozusagen der Weg dorthin wird ein wenig anonymisiert oder verschleiert. So, das ist ich fand das letztens schön, so ein den Vergleich zur Geldwäsche. Ja, der und der hat eine Eisdiele und komischerweise verdient der pro Kugel 100 Euro. Komisch.
Seltsam.
Seltsam, weiß ich auch nicht. Der verkauft sehr wenig Kugeln am Tag, macht aber einen sehr großen Umsatz. So, Privacy Coins haben natürlich auch den Vorteil, vor allem in Ländern, wo Regierungen so ein bisschen unfreundlicher zu ihren Bürgern sind, nicht wie in Deutschland, was so den Zugang zu Geld, sind Privacy Coins natürlich sehr, sehr wichtig, weil man da eben den Leuten das Geld auch zuschicken kann, die Coins zuschicken kann. Und deshalb ist dieser Privacy-Token-Markt, der Privacy-Coin-Markt ein sehr, sehr, ja, ein riesiger. Man sieht das auch eben an der Wertigkeit von Monero, Zcash oder Dash oder auch Verge. Und dort tritt jetzt ein neues ambitioniertes Projekt auf den Plan, was, wie gesagt, wenn es so passiert, ich sage den Namen ganz am Ende, ich habe hier nämlich eine Übersicht offen und ich lese jetzt einfach mal vor, so der Supply, also die Supply übersetzt mit die verfügbare Anzahl an Coins, richtig?
Mhm.
Genau, ist bei dem liegt ja bei 10 Milliarden, bei Verge zum Beispiel sind es 17 Milliarden, bei Monero Zcash ist unendlich und bei Dash sind es 18,9, glaube ich, nur Millionen. Okay.
Bei Bitcoin ist ja auch diese berühmten 21 Millionen.
Genau, richtig. So, was diese neue Coin aber anbietet, sind zum Beispiel geringe Gebühren, Masternodes, also dass man eine virtuelle Mining-Geschichten aufsetzen kann, kurz übersetzt, kann auch noch hat besondere Sicherheitsfeatures und an sich erfüllt das die ganze Palette. Im Vergleich dazu, die Konkurrenten Virtual Monero, Zcash und Dash erfüllen das teilweise nur einzeln, aber im direkten Vergleich, wenn man das so in der Tabelle sieht, und den Link packe ich auch in die Shownotes, gewinnt die Coin ganz deutlich. So, also eigentlich steht uns hier eine mega krasse Supercoin bevor, die es so noch nicht zu kaufen gibt. Und die wiederum bekommt man nur, wenn man in eine andere Coin investiert, weil die tauschen das 1:1 durch. Und diese andere Coin kostet zum jetzigen Zeitpunkt 0,000538 Euro. Also ich weiß, ich habe nicht mal ein Gefühl dafür, wie man diese Zahl ausspricht. Oder in Satoshi 0,00009 blablabla 9 Bitcoin. Also ganz, ganz wenig Geld kostet die aktuell. Und man bekommt pro Coin dieser Coin, kriegt man am Ende diese neue Coin. So, und jetzt ist natürlich die große Frage, wie heißt diese Coin? Und jetzt fängt es so ein bisschen an. Also ich habe auf jeden Fall schon eine Telegram-Gruppe, glaube ich, mit 5000 Leuten. Da sind keine Bots, also es gibt kein Bounty-Programm. Also all die Leute, die da drin sind, die haben da wirklich Bock auf diese Privacy-Coin. Und der Preis dieser Coin ist auch im letzten Monat, ist der gestiegen, glaube ich, von einem Satoshi auf, im Peak waren es 12 Satoshi, also verzwölffacht. Jetzt wieder ein bisschen runtergefallen auf 9 Satoshi. Also wer auch immer bei 1 Satoshi oder so eingekauft hat, der hat auf jeden Fall gut Plus gemacht. Und diese Coin heißt aktuell Peep Coin, also P-E-E-P-C-O-I-N, wie Peep Coin, P-C-N ist das Handle. Und getauscht wird, also diese Coin verwandelt sich durch den Airdrop, also das bedeutet, ihr müsst sozusagen, wenn ihr diese Coins haltet, dann kriegt ihr zu einem gewissen Zeitpunkt X, kriegt ihr automatisch die gleiche Anzahl der neuen Währung. Und diese neue Währung heißt Dapps oder D-Apps, aber Apps nicht mit Doppel-P, sondern mit einem P, also D-A-P-S. Und da gibt's auch schon eine Website, die heißt dappscoin.com, da ist alles drauf. Und ja, also die wollen halt so die Privacy-Coin der Zukunft, werden eine große Community schon. Das Einzige, was mich so ein bisschen davor zurückwirft, zu sagen, boah, da gehe ich jetzt all in, auch wenn das gut klingt, ist A, es gibt noch kein genaues Datum, wann dieser Swap vollzogen wird. Die sagen zweites Halbjahr 2018, was einfach ein Zeitraum von 6 Monaten ist.
Ich wollte gerade sagen, relativ genau.
Relativ genau. Könnte natürlich am 1. Juli sein, im schlimmsten Fall aber am 31.12. Und das Problem ist auch, was ich immer so ein bisschen schwierig finde, natürlich geht es um Sicherheit, aber das Team dahinter ist auch anonymisiert, denn der Projektkoordinator nennt sich selber Captain Daper 9000 aka The King in Yellow und der ist so der Teamleiter, und dann gibt es so andere Leute wie zum Beispiel Capricorn Candy, die CPR-Expertin, dann hast du so den Bierjockel, der ist ein Entwickler, Make Money irgendwas, also all die Typen haben so lustige Avatare, eine riesige Community, riesige Designer, Analysten, alles, aber und das ist eben so ein bisschen die Geschichte. Kein Mensch weiß, ob das zu 1000 Millionen % ernst gemeint ist. Also die haben sich schon Mühe gegeben, auch das White Paper und so, das sieht alles gut aus. Aber das ist halt so, also ich glaube, ich werde da speziell jetzt einfach mal so, weiß ich nicht, so einen kleinen Mini-Betrag dreistellig oder so reinknallen, einfach liegen lassen, wenn sich das durch Plus ergibt. Aber jetzt auch nichts Großes. Aber fand ich spannend, weil natürlich, wenn das Ganze so passiert, dann wird das Ding durch die Decke gehen. Aber ist immer die große Frage, passiert es nicht? Ist auf jeden Fall ein Mini-Hype drum entstanden. Und was dafür sprach, also was ich gut fand, ist, dass die Community, die Telegram-Gruppe, sehr aktiv ist. Da sind keine Bots involviert. Und das spricht ja oftmals eben schon für eine Coin, wenn die eine Community sich aufbauen konnte und eben nicht so shady komisch wirkt.
Cool. Ich habe auch gerade mal klingt auf jeden Fall spannend, ich höre mir das auch mal an. Ich habe gerade mal nachgeguckt, das lässt sich ja auf Coin Exchange auch traden. Also gar kein so total, also ich meine, das ist schon ein weirder Exchange, wo wir auch die ein oder andere Shitcoin schon gekauft haben, aber trotzdem halbwegs ernst zu nehmen oder ernst zu nehmen, der Exchange, und wo bestimmt auch einige schon ein Konto haben. Also man muss jetzt nicht in der hinterletzten chinesischen Exchange-Website einen neuen Account machen, sondern
so wie auf Livecoin beispielsweise. Ja. Da auch nur kurz ein Mini-Update zu Dick. Ja, ich werde es machen. Ist mir egal, ob ihr das kauft oder nicht. Jetzt am 1. Juni startet ja dann Arbitrade, die Firma hinter Dignity und den anderen Token, wenn alles passt. Die haben ein neues starkes Board an Leuten bekannt gegeben. Die sollen auch eine Mining-Fabrik in Atlanta haben, die man besuchen kann. Da gibt es auch einen Trader, der Ronnie Mose heißt, der dazu einlädt, das zu machen. Ansonsten haben die jetzt auch angekündigt, dass wenn man die Coins auf Livecoin hält, sollte man sie bis diesen Freitag, den 1. Juni, auf eine externe Wallet ziehen, wie eben beispielsweise mal Ether Wallet, weil es dort einen Airdrop geben wird. Heißt, ich bekomme die genaue Anzahl, die ich an Dick halte, bekomme ich eine neue Bonus-Coin ausgezahlt, die ich dann auch wieder traden kann. An sich New Super, White Paper lässt auf sich warten. Ich habe auch die Diskussion logischerweise von den Leuten verstanden, die gesagt haben, da sind aber ganz schön viele rote Flaggen, weil das Team an sich, ja, passt alles, aber die sind sozusagen noch das Produkt schuldig. Und das kann ich auch voll nachvollziehen. Ich für meinen Teil habe nach wie vor ein gutes Gefühl dabei, aber ich kann auch die verstehen, sagen, hey, die sollen erstmal was zeigen oder beweisen. Der Preis ist auch ein bisschen gesunken, glaube ich, von ehemals, also Spitzenzeiten 30 Cent zurück auf 10 Cent gefallen gerade. Also Eurocent. Ich vermute aber, dass jetzt speziell wegen der Airdrop-Geschichte, das haben zumindest andere Coins immer gezeigt, wenn es da was Bonusmäßiges gab, dass der Preis gestiegen ist. Wie ihr damit verfahrt, was ihr damit macht, ist komplett euch überlassen. Ich sehe es nur meiner Pflicht an, weil ich das Thema angekarrt habe, da auch zu updaten. Ich habe von vornherein gesagt, entweder das ist das größte Ding der Welt oder der größte Scam. Dabei bleibe ich bis zum letzten Ende. Von daher spannend, was diese Woche passieren wird und auch nächste Woche. Mal gucken, was dabei so rumkommt. Und ist dir irgendwo noch eine Coin über den Weg gelaufen oder irgendwas, wo du gesagt hast, hör, was ist da denn los?
Nee, mir ist aber, ich habe noch, heute habe ich keine Coin. Das wäre bald okay, aber ich habe noch was anderes Lustiges, was mir über den Weg gelaufen ist. Von unserem guten Freund John McAfee. Von dem haben wir länger nicht mehr gehört, ne?
Der ist ein bisschen ruhiger geworden, ja, was da los ist.
Aber ich bin durch einen Tweet von ihm auf was aufmerksam geworden, was keine News ist. Und vielleicht hat auch der andere, ein oder andere das schon gehört, das ist ziemlich genau ein Jahr alt, im Mai 2017, als ich jetzt mal gegoogelt habe, habe ich das rausgefunden. Aber wir beide haben nächstes Jahr, glaube ich, oder wahrscheinlich nächstes Jahr, vielleicht auch erst übernächstes Jahr, ein Kinodate, denn Johnny Depp wird John McAfee spielen in einem Film namens King of the Jungle. Und tatsächlich wird wohl sein Leben oder Teile seines Lebens verfilmt und eben mit Johnny Depp in der Hauptrolle. Das fand ich ziemlich grandios, das zu sehen. Weil er hat es getweetet, irgendwie so ein Bild mit Johnny Depp und ihm so zusammengeschnitten. Und dann dachte ich, ja, what the fuck, was geht da ab? Und ja, King of the Jungle, schon mal ein guter Titel. Und ich bin mal gespannt, weil das ist wohl diese News, ist ziemlich genau ein Jahr alt. Das heißt, es ist schon länger in der Mache. Und da hatten die bestimmt noch nicht auf dem Schirm, dass der jetzt mit Krypto so durchdreht, ob die da wohl den Film vielleicht nochmal ein bisschen angepasst haben. Es basiert wohl auf dem berühmten Wired-Artikel über ihn, John McAfee's Last Stand. Also im Wired-Magazin war mal so ein intensiver Artikel über ihn. Und der wird verfilmt, dieser Artikel. King of the Jungle. Da freuen wir uns drauf.
Da freue ich mich ja mal mega drauf. Da spielt auf jeden Fall der Verrückte spielt den Verrückten. Also ja. Das, ich glaube, so am Abgefucktheitslevel passt das beides sehr gut zusammen. Und da bin ich mal echt gespannt, wie das Ganze am Ende aussehen wird. Wir sollten ihn auf jeden Fall zusammen gucken, Robby. Also das sollten wir an der Stelle schon mal festmachen, dass wenn dieser Film rauskommt, wir sollten ihn unbedingt zusammen schauen. Einfach nur. Und dann holen wir uns heute noch so McAfee-T-Shirts.
Natürlich, das haben wir doch schon.
Ja, stimmt. Die tragen wir ja drunter. Ja.
Ja,
ich fand, da haben wir heute wieder ein wilder Ritt, quer von privaten Sachen hin zu Privacy Coins. Haha. wir sind uns auf jeden Fall treu geblieben. Und nochmal, wie gesagt, ich freue mich ultra, dass wir auf Spotify sind, weil ich glaube, echt viele von euch haben Spotify und können jetzt unseren Podcast da genießen. Somit kriegen wir da auch, glaube ich, einen guten Schnitt zu den Android Hörern. Wenn ihr Feedback habt oder uns Coins empfehlen oder sagt, hey, schaut euch das doch mal an, sehr gerne an, ich glaube, es war hallo@teamhoddle.de, richtig? Genau, da könnt ihr uns immer erreichen, uns auch Sachen schicken, die wir uns mal angucken können. Wie gesagt, ihr selber habt es auch ein bisschen in der Hand, so interessante Sachen auf den in unseren Podcast reinzustreuen, wenn euch nervt, dass wir immer nur über unsere Sachen, die wir so finden, sprechen. Fühlt euch frei, schickt uns was zu und wir gucken uns das Ganze genauer an. Oder sehe ich das falsch?
Nee, das ist genau richtig. Da freuen wir uns immer drauf. Ich hab, muss zugeben, wir haben nicht immer geantwortet. Wir haben, es kommt tatsächlich doch, also so in den Hochphasen, immer kurz nach dem Podcast, kommt relativ viel. Und da wir sonst auch, glaube ich, beide relativ viel E-Mail sonst so kriegen, können wir nicht auf jede einzelne Antwort, nimmt uns das nicht böse. Wir versuchen es immer mal wieder in so einem Schwung. Aber wir freuen uns trotzdem und lesen sie auf jeden Fall alle. Also das ist gewiss. Und für direkteren Austausch definitiv ist die Telegram-Gruppe immer gut.
Richtig. Ja, deshalb, wenn ihr uns auf Spotify direkt unterstützen wollt, folgt uns da, spielt's da, aber ansonsten natürlich wie immer auf iTunes und auf Soundcloud auch zu finden. Und ja, ich bin happy, genießt das Wetter, geht mal ins Schwimmbad, schaut nicht so viel auf die Blockfolio-App oder was auch immer ihr nutzt, um eure Coins zu tracken. Ich bin gespannt, wenn wir den nächsten Podcast aufnehmen, wo wir dann, wie sich das Ganze so ein bisschen entwickelt hat. Und ja, überlasse dir heute mal das Outro. Viel Spaß, genieß es.
Dankeschön, ja, meine Güte. Nee, also ich habe auch nicht mehr zu sagen als genießt eure Woche, denn das ist jetzt auch eine Premiere, dass wir hier mal einen Montagsabends-Podcast haben. Zumindest Montagabend aufgenommen. Und genau, alles Gute, bis bald.